Nach 4 Wochen Pause machen wir jetzt weiter im Lukas-Evangelium. Wir hatten Kapitel 6 abgeschlossen, fangen heute mit Kapitel 7 an und schauen uns in Kapitel 7, werden nicht das ganze Kapitel durchnehmen, schauen uns da 3 verschiedene Begebenheiten an. Das erste ist die Heilung eines Sterbenden. Das zweite ist die Auferweckung eines Toten. Ich glaube, eine Steigerung davon gibt's dann nicht mehr. Das dritte ist der Umgang mit Zweifelnden oder mit einem Zweifelnden. Nächsten Mittwoch werden wir dann wieder eine Unterbrechung haben, die aber aus dem heutigen Mittwoch resultiert. Der letzte Punkt ist der Umgang mit einem Zweifelnden. Und nächsten Mittwoch wollen wir uns ein bisschen mit dem Gedanken beschäftigen, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn wir Zweifel haben oder auch vielleicht nicht nur Zweifel, wenn wir Kämpfe haben, wenn wir angefochten sind, wenn das Leben hart ist. Gibt es da irgendwas, was wir aus der Bibel, aus Episoden von Leuten in der Bibel da lernen können? Ich möchte jetzt erst nochmal beten und danach schauen wir uns den Videoclip an, der diese 3 Begegnungen von heute Abend beinhaltet. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass wir uns hier treffen können. Wir möchten dir immer wieder danken für die Freiheit, Herr, die nicht selbstverständlich ist. Wir danken dir für die Möglichkeit, uns zu treffen. Wir danken dir, dass dein Wort nicht nur Theorie ist. Dein Wort ist unsere Speise, Herr. Dein Wort stärkt uns an Leib, Seele und Geist. Dein Wort gibt uns Wegweisung. Und dein Wort ist, Herr, es ist himmlisches Wort für unser irdisches Leben. Wir danken dir dafür. Öffne uns die Augen heute Abend, Herr, dass wir die Wunder sehen in deinem Gesetz und dass wir deine Stimme für unser Leben hören. Amen.
Nachdem Jesus das alles zu der Menschenmenge gesagt hatte, ging er nach Kapernaum. In dieser Stadt lebte ein Hauptmann des römischen Heeres, dessen Diener war schwer krank und lag im Sterben. Weil der Hauptmann seinen Diener sehr schätzte, schickte er einige führende Männer der jüdischen Gemeinde zu Jesus, von dessen Ankunft er gehört hatte. Sie sollten ihn bitten, mitzukommen und seinem Diener das Leben zu retten. So kamen sie zu Jesus und baten ihn inständig, hilf diesem Mann. Er hat es verdient, denn er liebt unser Volk und hat sogar den Bau der Synagoge bezahlt. Jesus ging mit ihnen. Aber noch ehe sie das Haus erreicht hatten, schickte ihm der Hauptmann einige Freunde entgegen und ließ ihm sagen, Herr, mach dir nicht die Mühe, in mein Haus zu kommen, denn ich bin es nicht wert, dich zu empfangen. Deshalb bin ich auch nicht persönlich zu dir gegangen. Sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. Auch ich stehe unter höherem Befehl und habe andererseits Soldaten, die mir gehorchen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Befehle ich einem anderen, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dies, dann führt er meinen Auftrag aus. Als Jesus das hörte, wunderte er sich sehr über ihn. Er wandte sich der Menschenmenge zu, die ihm gefolgt war, und sagte, »Eins ist sicher, nicht einmal unter den Juden in Israel bin ich einem Menschen mit einem so festen Glauben begegnet.« Als die Freunde des Hauptmanns in das Haus zurückkamen, fanden sie den Diener gesund vor. Kurz darauf kam Jesus in die Stadt Nain, gefolgt von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Verstorbene war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als Jesus der Herr die Frau sah, war er von ihrem Leid tief bewegt. Weine nicht, tröstete er sie. Er ging zu der Bahre und legte seine Hand darauf. Die Träger blieben stehen. Jesus sagte zu den Toten: Junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da setzte sich der Verstorbene auf und begann zu sprechen. So gab Jesus der Mutter ihren Sohn zurück. Alle erschraken über das, was sie gesehen hatten. Dann aber lobten sie Gott. Gott hat uns einen großen Propheten geschickt, sagten sie. Er wendet sich seinem Volk wieder zu. Die Nachricht von dem, was Jesus getan hatte, verbreitete sich im ganzen Land und in den angrenzenden Gebieten. Auch Johannes der Täufer erfuhr durch seine Jünger von allem, was geschehen war. Er rief zwei seiner Jünger zu sich und schickte sie mit der Frage zu Jesus: Bist du wirklich der Retter, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Die beiden kamen zu Jesus und sagten: Johannes der Täufer schickt uns und lässt dich fragen, bist du wirklich der Retter, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus heilte gerade viele von ihren Krankheiten und Leiden. Er befreite Menschen, die von bösen Geistern geplagt wurden, und schenkte vielen Blinden das Augenlicht wieder. Er antwortete den Jüngern von Johannes: Geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig, und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Und sagt ihm: Glücklich schätzen kann sich jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Als die Boten von Johannes wieder gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menschen, die sich um ihn versammelt hatten. Dann fing er an, über Johannes zu reden. Was habt ihr von ihm erwartet, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Fragte er. Wolltet ihr ein Schilfrohr sehen, das bei jedem Windhauch hin und her schwankt? Oder wolltet ihr einen Mann in vornehmer Kleidung sehen? Dann hättet ihr in die Königspaläste gehen müssen. Dort tragen sie prächtige Kleider und leben in Saus und Braus. Oder wolltet ihr einem Propheten begegnen? Ja, Johannes ist ein Prophet und mehr als das. Er ist der Mann, von dem es in der Heiligen Schrift heißt: Ich sende dir meinen Boten voraus, der dein Kommen ankündigt und dir den Weg bereitet. Ja, ich sage euch, von allen Menschen, die je geboren wurden, ist keiner bedeutender als Johannes. Trotzdem ist selbst der Geringste in Gottes Reich größer als er. Alle, die Johannes zuhörten, selbst die von allen verachteten Zolleinnehmer, unterwarfen sich dem Urteil Gottes und ließen sich von Johannes taufen. Nur die Pharisäer und Gesetzeslehrer lehnten Gottes Plan zu ihrer Rettung hochmütig ab. Sie wollten sich nicht von Johannes taufen lassen. Wie soll ich also die Menschen von heute beschreiben? Wem gleichen sie? Sie sind wie Kinder, die sich auf dem Marktplatz streiten und einander vorwerfen: Wir haben fröhliche Lieder auf der Flöte gespielt und ihr habt nicht getanzt. Dann haben wir Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Johannes der Täufer kam, fastete oft und trank keinen Wein. Da habt ihr gesagt, er ist ja von einem Dämon besessen. Nun ist der Menschensohn gekommen, isst und trinkt wie jeder andere, und ihr wendet ein, er frisst und säuft, und seine Freunde sind die Zolleinnehmer und Sünder. Doch wie recht die Weisheit Gottes hat, zeigt sich an denen, die sie annehmen.
Ja, ich hatte euch eigentlich, bevor wir mit dem Clip anfingen, hatte ich euch eigentlich fragen wollen: Achtet mal drauf, was euch an den verschiedenen, an den drei verschiedenen Episoden besonders fasziniert. Habe ich aber vergessen. Also jetzt wollen wir mal sehen, vielleicht war doch das eine oder andere, an das ihr euch erinnert, wo ihr gedacht habt, das war jetzt schon was Besonderes. Was fasziniert, war da irgendwas, was euch fasziniert, was euch beeindruckt hat, was hängen geblieben ist? Bei der Heilung des Knechtes von dem Hauptmann, war da irgendwas, was besonders hängen geblieben ist? Jesus heilte durch sein Wort. Prima. Sehr gut. Ja, Josef. Super. Jawohl. Ich wiederhole das hier für den Livestream, weil die das sonst nicht verstehen. es hatte nichts mit dem Knecht zu tun. Der Knecht hatte keinen Glauben, der Knecht ist nicht zu Jesus gekommen, der war ganz außen vor. Nur er hat eben die Heilung erfahren, aber hat nichts dafür getan. Super, sehr gut. Ja, gute Antworten, zwei richtig gute Antworten, die uns auch viel bedeuten. Da waren noch ein paar andere Sachen. Das eine ist, dass es ein heidnischer Hauptmann war, der zu Jesus gesandt hat. Das war kein Jude, das war einer von der Besatzungsmacht, einer, der normalerweise verachtet ist, der nicht geliebt ist, den man am liebsten weghaben will. Und der sendet zu Jesus und bittet ihn um Hilfe. Das ist eine ziemlich demütige Sache, die er da gemacht hat. Er bittet nicht für sich selbst, er bittet für seinen Knecht. So wie Josef das eben gesagt hat, der Knecht hat nicht selbst gebeten. Es war ein heidnischer Hauptmann, der für seinen Knecht zu Jesus sendete. Er sendet die Ältesten der Juden. Das ist natürlich auch was ganz Besonderes, denn die Ältesten der Juden hatten eigentlich gar nichts mit dem Hauptmann zu tun. Die Ältesten der Juden, die haben sich von der Besatzungsmacht, von den Römern ferngehalten. Aber diese Ältesten und dieser Hauptmann, die scheinen ein gutes Verhältnis miteinander gehabt zu haben, denn er sendet diese Ältesten. Und wir wissen auch, warum die ein gutes Verhältnis hatten. Die Ältesten begründen nämlich, der Hauptmann ist ein guter Mensch. Der hat uns die Synagoge bezahlt. Also von daher kann man verstehen, dass da eine Hand die andere gewaschen hat. Dann der Hauptmann. Als Jesus nah am Haus ist, schickt der Hauptmann noch mal ein paar Leute, die ihm sagen, komm nicht unter mein Haus. Der Hauptmann bittet also um eine Fernheilung. Das haben wir relativ selten in der Bibel. Meistens lesen wir, dass die Menge zu Jesus kam, ihn berührte oder er berührte sie oder er tat irgendein Zeugs auf ihre Augen oder schickte sie zu einem Teich, wo sie das abwaschen sollten. Der Hauptmann, der hatte so einen Glauben, der sagte, du brauchst gar nicht zu mir zu kommen, du brauchst einfach nur ein Wort zu sagen und es wird geschehen. Und der Hauptmann, der heidnische Hauptmann, hatte größeren Glauben als die Juden zur Zeit Jesu, wo Jesus sagt, den größeren Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Also das sind schon etliche faszinierende oder beachtenswerte Sachen hier in dem Text. Zwei Gedanken zu dem Handeln Jesu und zu dem Glauben des Hauptmann. Das eine, was mir auffällt, ist die Barmherzigkeit Jesu. Die steht eigentlich, und da werden wir sehen, die steht eigentlich in allen drei Episoden hier, zumindest heute Abend, im Vordergrund. Die Anfrage kommt und Jesus reagiert. Jesus ging nach Kapernaum, ging in die Stadt hinein. Und wir wissen nicht, ob er ein Ziel hatte, das er ansteuerte, oder ob er einen Marktplatz ansteuerte, wo er dann predigen wollte, oder was. Aber Jesus ist ja nicht einfach so durch die Lande gezogen und hatte nichts vor. Er war ja gekommen, um zu predigen, zu heilen, schlussendlich den Auftrag Gottes am Kreuz zu erfüllen. Aber hier kommt diese Anfrage, und Jesus reagiert. Er reagiert nicht zeitverzögert, er reagiert nicht genervt, oh, da habe ich jetzt überhaupt nicht eingeplant. Er reagiert nicht zögerlich, obwohl es ein Heide war. Und all das zeigt mir, dass Jesus ein Herz voller Barmherzigkeit hat. Nicht hatte, sondern hat. Denn er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Jesu Herz voller Barmherzigkeit. Die Juden, die hatten argumentiert, der Kerl ist es wert. Erhöre ihn, heile seinen Knecht. Er ist es wert. Er hat uns die Synagoge gebaut. War natürlich eine falsche Argumentation, ne? Wissen wir, ist uns klar. Werke bewirken nicht das Eingreifen Gottes. Falsche Argumentation. Jesus reagiert trotzdem, trotz falscher Argumentation. Wisst ihr, dass ich manchmal auch mit Gott argumentiere? Also nicht im Sinne von diskutiere. Aber da ich ihm Begründungen gebe, ach Herr, schenkt doch, dass das so und so wird oder kommt oder sich entwickelt, denn. Und dann gebe ich ihm einen Grund dafür. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Gründe, die ich Gott genannt habe, ihn jemals überzeugt haben. oder dass ich Gott Vorschläge mache. Ja, ich möchte dich bitten, dass du das und das machst und das, man könnte das doch so und so kommen lassen. Hat Gott gar nicht nötig. Aber er reagiert trotzdem, weil sein Herz voll mit Barmherzigkeit ist. Ja, das sind so viel zu unseren Argumenten, die Jesus nicht beeindrucken. Jesus heilt, weil er barmherzig ist, weil er gütig ist. Und in Matthäus 5, Vers 45, da lesen wir auch genau das. Da heißt es nämlich, so handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel, denn er, also der Vater im Himmel, lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten wie für die Ungerechten. Die Sonne, der Regen, davon profitieren die Guten, die Gerechten, aber auch die Ungerechten, die von Gott nichts wissen wollen. Ohne dass der Hauptmann es verdiente, wurde sein Knecht gesund. Ohne dass der Knecht sich selbst an Jesus gewandt hat, ohne dass Jesus Rücksicht darauf nahm, beziehungsweise dass er Anstoß daran nahm, dass der Hauptmann eine Heide war, er hat reagiert, weil er barmherzig ist. Und seht ihr, diesem Jesus ist der gleiche Jesus, dem wir uns anvertrauen. Wir dürfen zu ihm kommen, auch wenn wir wie der Hauptmann wissen, wir sind unwürdig. Oder wenn wir gar nicht für uns selbst bitten, sondern für irgendjemand anderen. Jesus hilft, Jesus geht mit. Jesus leidet mit, wenn unser Herz leidet. Jesus möchte helfen. Auch der Glaube von dem Hauptmann, der ist faszinierend. Jesus verwunderte sich. Immer interessante Verse, wenn man liest, dass Jesus sich verwunderte. Auch Jesus verwunderte sich über den Glauben des Hauptmanns. Der Hauptmann glaubte, dass Jesus einen Sterbenskranken, einen, der dem Tod geweiht war, heilen konnte. Er glaubte, dass Jesus auf seine Bitte reagieren wird. Er glaubte, dass Jesus nicht sichtbar anwesend sein musste. Er glaubte, dass Jesus so viel höher und so viel wertvoller war als er selbst. Und er glaubte, dass Jesus nur ein Wort sagen musste und es würde geschehen. Das sind schon etliche Punkte dabei, die den Glauben des Hauptmanns wirklich zu was Besonderem machen. Und den Glauben, den bezeichnet Jesus als groß. Was ich auch noch interessant fand, war, hier steht nicht, dass der Hauptmann wusste, dass Jesus den Knecht heilen würde. Er sandte zu Jesus, er ließ Jesus bitten, dass er den Knecht gesund machen würde. Er glaubte, dass Jesus den Knecht gesund machen kann, nicht unbedingt würde. Darum bat er ihn. Und es ist für mich eine Ermutigung. Wenn ich zu Jesus komme, wenn du zu Jesus kommst, wenn wir zu Jesus kommen, dann müssen wir nicht so kommen, dass wir wissen, ja Herr, ich weiß, du erhörst, sondern ja Herr, ich weiß, du kannst und dein Wille geschehe. Und das ist der Glaube, den Jesus so mit solchen besonderen Worten erhebt. Solchen Glauben hat er nicht in Israel gefunden. Dann die Auferweckung des jungen Mannes aus Nain. War da irgendwas bei, wo ihr sagt, das war auch was Besonderes? Oder da sehen wir die Barmherzigkeit Jesu? Okay, wo Glauben und Vertrauen ist, da passieren Wunder. Und da, wo das abwesend ist, der reiche Jüngling, Judas, da sehen wir das nicht. Sonst noch was?
Ja, interessant ist auch,
Richtig. Bei der Witwe, da kam gar keiner. Weder die Witwe selbst, noch hat sie irgendjemand geschickt. Da kam gar keiner. Jesus wurde nicht gefragt. Er hat gehandelt, ohne zu fragen. Gut. Ohne gefragt zu werden. Ja, Ulrike. Ja, es war eine Trauerfeier. Es war ein Trauerzug. Die Mutter von dem Verstorbenen, die war in Trauer. Und Jesus sieht es, wenn Menschen in Trauer sind, wenn Menschen in Not sind, und hat darauf reagiert. Da war noch jemand. Ich dachte, ich hätte da noch eine Hand gesehen. Gut, da wir merken, das sind etliche Punkte, die uns auch in dieser zweiten Episode auffallen, wo wir entweder die besonders sind oder aber die uns auch Jesu Barmherzigkeit zeigen. Manche Orte kommen in der Bibel immer wieder vor. Die kennt man, Jericho, Altes Testament, Neues Testament. Bethlehem kommt im Alten Testament vor, im Neuen Testament vor, kennen wir. Jerusalem kennen wir, Kapernaum kennen wir. Dann später in der Bibel kennen wir Antiochia und Caesarea. Das sind Ortschaften, die haben Namen. Und wenn man ein bisschen länger schon im Glauben ist, dann hat man diese Ortschaften auch schon mal gehört. Nein, der Ort Nein, den hat man nicht gehört, weder im Alten Testament noch irgendwo im Neuen Testament außerhalb dieses Berichts. Nein, scheint ein eher kleiner, unbedeutender Ort gewesen zu sein, der sonst keine Erwähnung fand. Aber Jesus sieht auch unbedeutende Orte nicht. Ist doch cool, ne? Ich meine, sonst wären wir nicht hier. 9 Kirchen. Hey, ich weiß nicht, wie viele 9 Kirchen es in Deutschland gibt. 7, 8 oder vielleicht auch 9. Ja, und wir sind hier ein kleiner Ort, der nicht in der Welt bekannt ist. Jesus übersieht nichts, was für Menschen vielleicht unbedeutend ist. Jesus kommt gerade genau zu dem richtigen Zeitpunkt an, als dieser Trauerzug das Stadttor verlässt und wo immer der beerdigt werden sollte, den Leichnam hintrug. Er kommt nicht eine Stunde früher, dann wären die nicht rausgekommen, hätte sie nicht gesehen. Er kommt nicht eine Stunde später, wo alles vorbei gewesen wäre. Jesus kommt zum richtigen Moment. Und ihr wisst, das sehen wir in der Bibel ja immer, ne? Jesus kommt zum richtigen Moment. Wie oft denkst du und wie oft denke ich, Jesus hat sich verspätet. Und wir sehen immer wieder in der Bibel, Jesus kommt zum richtigen Moment. Was haben die beiden Schwestern vom Lazarus wohl gedacht? Lukas 11, kommen wir noch zu. Aber Lukas 11, wo sie rechtzeitig zu Jesus sandten. Lazarus war noch am Leben und dann ließ er sich aufhalten. Und dann kam er und da war er tot, schon 4 Tage. Und wir wissen heute, wir kennen die ganze Geschichte, wir wissen heute, das war alles so gewollt. Jesus kam nicht zu spät, hat ein viel größeres Wunder getan als eine Heilung. Er hat einen Toten auferweckt, der 4 Tage schon im Grab lag. Jesus kommt nicht zu spät. Der Tote hier ist der einzige Sohn der Witwe. Es war eine Witwe. Und wenn der Mann gestorben war, dann war der älteste Sohn verantwortlich für den Haushalt. Und diese Frau hatten nur einen. Und jetzt stand sie auf der Straße. Und die hatten kein Sozialsystem wie wir hier in Deutschland. Sondern wenn eine Witwe keine Kinder mehr hatte oder kein Kind, das sich um sie kümmerte, dann ging es ihr schlecht. Wissen wir auch aus anderen Stellen im Alten Testament, wo die Gemeinde aufgefordert wird, dass sie sich um die Witwen kümmern soll. Ja, dieser Frau, die hatte doppelte Trauer. Die ging mit dem Leichenzug, weil ihr Sohn beerdigt wurde. Aber zum anderen hatte sie eine ungewisse Zukunft vor sich. Sie wusste nicht, wie soll das jetzt weitergehen mit mir. Viele gingen zur Beerdigung mit. Wir haben gelesen, es war ein großer Trauerzug. Vielleicht war es eine bekannte Familie, vielleicht hatten die viele Verwandte oder so. War ein großer Trauerzug. Es gingen viele mit zur Beerdigung. Und das tröstet. Das tröstet Leute, die in Trauer sind, wenn andere mit hinzukommen und ihre Trauer teilen. Aber Trauer kann man nicht wirklich teilen. Man kann Anteilnahme zeigen. Aber jeder von uns, der schon mal eine liebe Person, nahestehende Person verloren hat, der weiß, Die Trauer, da muss ich alleine mit fertig werden. Da hilft es mir, wenn Leute Anteilnahme zeigen. Wenn Leute zur Beerdigung kommen oder wenn Leute Anteilnahme zeigen. Aber mit der Trauer muss ich selber fertig werden. Die ist in mir, die ist eine ganz persönliche Sache. Jesus sah die Tränen und er handelte. Und er wurde nicht gefragt, hat auch eben jemand gesagt. Wir lesen nicht, dass irgendjemand ihn angesprochen hat. Es war seine eigene Initiative. Es war nichts, was die Menge, der Trauerzug oder die Mutter erwartet hatten. Oh, da kommt Jesus, vielleicht wird er ja. Nee, die waren auf dem Weg. Bis das Jesus am Trauerzug da war und seine Hand auf den Sarg oder auf was immer legte, da blieben die Träger erst stehen, heißt es in Lukas. Das war nicht so erwartet. Und diese ganze Episode ist einfach ein Display der Barmherzigkeit Jesu. Wir sehen überall hier die Barmherzigkeit Jesu. Zwei Berichte sind das, die wir jetzt hier gelesen haben, wo wir die Barmherzigkeit Jesu vor Augen gestellt kriegen, seine Macht zu heilen, seine Macht, Tote aufzuerwecken. Und auch seine Motivation, nämlich Barmherzigkeit. Jesus fordert nichts, weder vor seinem Handeln noch nach seinem Handeln. Er fordert keine Bezahlung, er fordert nichts, sondern er handelt aus Barmherzigkeit, völlig selbstlos. Das ist ein tolles Beispiel, was Jesus uns ja auch gibt, auch für unser Handeln. Wir sind natürlich in anderen Situationen. Wir wissen auch nicht immer, wie Jesus auf unsere Situation reagieren wird. Wie wird Jesus handeln, wenn wir beten, wenn wir Nöte haben, wenn wir in Trauer sind, wenn sonst irgendwas ist, wenn Bekannte von uns, Freunde von uns Nöte haben und wir für sie beten. Wir wissen nicht immer, wie Jesus in jeder Situation reagieren wird. Wie oder wann er unsere Gebete erhören wird, wissen wir nicht. Aber wir dürfen zuversichtlich sein, und das sehen wir auch hier, dass Jesus immer zur rechten Zeit am rechten Ort ist. Die Witwe, die hat bestimmt gedacht, wer hätte von Jesus schon gehört oder so, die hätte denken können, ja, wenn er hier gewesen wäre, dann wäre mein Sohn nicht gestorben. Die hätte denken können, Jesus ist zu spät gekommen. Aber Jesus geht immer in Barmherzigkeit mit uns um. Und ist immer zur rechten Zeit da. Halte daran fest, vielleicht geht der eine oder andere durch eine Situation, wo er sagt, also von der Barmherzigkeit Jesu merke ich wenig. Von Gebetserhörungen merke ich wenig. Von Trost merke ich wenig. Von geistlicher Stärke merke ich wenig. Wir alle gehen durch solche Zeiten durch. Du und ich auch. Und solche Texte, die zeigen, die erinnern uns, erstens, Jesus ist und bleibt barmherzig. Er ist und bleibt ein Meister, ein Retter, der uns liebt. Und zum anderen, er kommt nicht zu spät, auch wenn es uns manchmal so scheint. Er kommt nicht zu spät. Und in den letzten Versen für heute Abend, vielleicht auch ein bisschen so ein Sprungbrett für nächste Woche, geht es dann um Johannes den Täufer. Der Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis. Er hat den König kritisiert und das gefiel der Frau des Königs nicht. Und der war jetzt im Gefängnis. Und wisst ihr was? Johannes der Täufer war verwirrt betreffs der Person Jesu. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Johannes der Täufer. Ein Verwandter Jesus, manche sagen Cousin, manche sagen, es muss nicht ein Cousin gewesen sein, aber es war ein Verwandter Jesu. Und er war verwirrt. Er war ein Student an der Uni und er trug ein T-Shirt mit einem großen F vorne drauf. Und ein Mitstudent fragt ihn, ey, was trägst denn du da für ein T-Shirt? Wofür steht denn der Buchstabe F? Und der T-Shirt-Träger, der sagt, der Buchstabe F, der steht für verwirrt. Sagt der andere, ja, verwirrt schreibt man aber nicht mit F, verwirrt wird mit V geschrieben. Oh, sagt der Erste, du weißt ja nicht, wie verwirrt ich bin. Johannes der Täufer, dieser Vorläufer Jesu, dieser Prophet, der prophezeit wurde, dass er kommen würde, der war verwirrt. Der saß in einem dunklen Gefängnis und war verwirrt. Und hier lernen wir einiges über den Umgang Jesu mit Menschen, die verwirrt sind. Gibt es irgendeinen Gedanken, der euch bei dieser letzten Episode, die wir gesehen haben, wo die Johannesjünger kamen und Jesus fragten und Jesus antwortet dann, war da irgendwas, an das ihr euch erinnert, was euch besonders auffiel? Josef. Ja, ja. Johannes der Täufer war dabei, oder er war der, der Jesus getauft hat. Und Johannes der Täufer war der, der die Stimme Gottes aus dem Himmel hörte. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann, einige Zeit später, sagt er, ist er das wirklich? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Ja, das ist tatsächlich etwas, was auffällt. Was noch? Ja, sehr gut. Die Reaktion Jesu ist eigentlich sonderbar. Magst du noch sagen, wieso?
Ich hätte mehr Compassion erwartet. Vielleicht sogar Besuch im Gefängnis.
Okay, ja, gut. Anna-Rose sagt, sie hätte mehr Mitleid erwartet. Vielleicht sogar, dass Jesus Johannes im Gefängnis besucht hätte. Gut, genau darauf werden wir auch gleich noch eingehen. In Vers 18 heißt es, und die Jünger des Johannes berichteten ihm von dem allem. Also bevor sie geschickt wurden, die Jünger des Johannes hatten wohl mitgekriegt, dass Jesus den Knecht des Hauptmanns geheilt hatte, dass dieser Jüngling aus Nain von den Toten zurückgekommen war. Und dann heißt es, die Jünger des Johannes berichteten ihm von allem. Interessant ist, dass Johannes dann trotzdem die Frage stellt. Trotzdem die Frage in Vers 19, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes, Josef hat schon gesagt, hatte die Stimme aus dem Himmel gehört. Johannes hatte über Jesus gesagt, als Jesus in den Jordan kam, sagte er zu der Menge, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Was für eine Erkenntnis hatte der Mann. Der Johannes war derjenige, der gesagt hat von Jesus, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Ich bin nicht mehr wert, ihm die Schuhriemen seiner Sandalen zu lösen. So überzeugt und eng war Johannes mit Jesus. Und jetzt kommen die Jünger zu ihm ins Gefängnis, berichten ihm über das Heilungswunder und über die Totenauferweckung. Und Johannes schickt die zurück mit der Frage, bist du derjenige, der kommen soll, oder soll man auf jemand anderen warten? Was empfindet ihr dabei, wenn eine Person wie Johannes der Täufer, ein gestandener Gläubiger, ein Wegweiser für andere, ein Wegbereiter für Jesus, wenn so eine Person verwirrt ist, betreffs der Person Jesu und so eine Frage stellt. Was geht euch da durch den Kopf oder durchs Herz? Ja.
Es ist okay, also Jesus versteht, wenn wir auch verzweifeln.
Jesus versteht, wenn wir verzweifeln. Ja. Sonst noch was? Mir geht es ganz genauso, wie Josef gesagt hat. Das hört sich blöd an, aber ich habe selbst erfahren, mich ermutigt die Entmutigung anderer. Warum? Weil es uns zeigt, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Ganz praktisches Beispiel davon war, als wir im Heimataufenthalt, zu unserem ersten Heimataufenthalt kamen, nach Deutschland. Und wir hatten einen guten guten ersten Abschnitt in der Mission gehabt und hatten gesehen, wie einige zum Glauben gekommen waren und dann wieder zurückgegangen waren in ihr früheres Leben. Und dann saßen wir bei so einem Zusammentreffen, Klausur von Missionaren aus verschiedenen Ländern der Welt. Und dann, das war dann so ein interner Austausch. Und da sagte einer, ja, ich habe in meinem Land, ich habe lange gearbeitet, um das Vertrauen von Leuten zu kriegen. Und dann hatten wir endlich unser erstes Bibelstudium angesetzt. Und Leute waren gekommen. Und dann klopfte es an die Tür. Und dann war da der Moscheeleiter und hat irgendwas gesagt. Und von den Leuten, die haben alle Schiss gekriegt. Und keiner ist zurückgekommen. Dann habe ich mich wieder dran gemacht, habe neue Freundschaften geknüpft, habe neu eingeladen. Und irgendwann waren wir so weit, dass wir unser erstes Bibelstudium hatten. Und dann klopfte es an die Tür und dieser Leiter war da und es ist keiner wiedergekommen. Und jetzt bin ich gerade dabei, zum dritten Mal Freundschaften aufzubauen und Leute einzuladen. Also das hat mich ermutigt. War für ihn entmutigend, aber ich habe gemerkt, hey, das ist doch ähnlich wie das, was ich erlebt habe. Es liegt also nicht nur an mir, dass ich alles falsch gemacht habe, sondern das ist die Erfahrung, die Missionare in dem Fall, die Missionare machen. Und wenn wir hier vom Johannes lesen, dass dieser Mann Gottes, dieser Wegbereiter, dieser Herold des Messias, fragt, bist du der, auf den wir warten sollen oder sollen wir auf jemand anders warten? Dann darf uns das ermutigen, dass wir alle angefochten sind. Dass wir alle, keiner muss sich schämen, wenn Satan uns durch Zweifel angreift. Zweifel sind ein Merkmal dafür, dass der Satan durch unsere Beziehung zu Jesus nervös geworden ist. Seht ihr, wenn wir nicht mit Jesus unterwegs sind, dann braucht Satan auch nicht, uns große Stolpersteine in den Weg zu legen. Aber wenn wir mit Jesus unterwegs sind und Jesus dienen wollen und für ihn leuchten wollen und Salz sein wollen, dann wird der Teufel aufmerksam auf uns. Und dann schickt er uns in Nöte. Deine Zweifel können ein Hinweis darauf sein, dass Satan dich für potenziell gefährlich hält. Und dich lahmlegen will. Zweifel sind nicht ein Zeichen dafür, dass unser Glaube falsch ist, sondern dass unser Glaube Satan ein Dorn im Auge ist. Was hat der Luther gesagt? Ich kann nicht verhindern, dass Vögel über meinen Kopf fliegen, aber ich kann verhindern, dass sie darauf Nester bauen. Und das lässt sich sehr wohl auf Zweifel beziehen. Die Raben, die flogen über den Kopf des Johannes, aber er weigerte sich, sie darauf Nester bauen zu lassen in seinem Herzen. Was unternimmt Johannes gegen seine Zweifel?
Er spricht mit Jüngern oder mit Geschwistern. Da sieht man, wie wichtig eine Gemeinde und
absolut. Absolut. Er spricht mit seinen Jüngern. Auch er schämt sich nicht, seine Zweifel sogar vor seinen Jüngern zu offenbaren, für die er näher zum Herrn bringen soll oder tiefer in den Glauben hineinbringen soll. Er spricht mit seinen Jüngern darüber. Und Uwe sagt, wie wichtig, Leute, dass wir Gemeinschaft haben miteinander, dass wir reden miteinander, dass wir unsere Nöte teilen, einer trage des anderen Last, so erfüllt ihr das Gesetz des Christus. Ich kann dem Uwe nicht helfen, wenn Uwe nie mit mir redet, wenn er sich mir nicht anvertraut. Und du kannst mir nicht helfen, wenn ich nicht von meinen Nöten und Schwächen rede, vielleicht nicht hier von vorne, aber mit Einzelnen. Wir brauchen einander. Und ich bin sicher, Johannes war dankbar, dass er seine Jünger um sich hatte, dass er mit ihnen sprechen konnte, dass er seine Zweifel nicht voller Scham verstecken musste, sondern sie ansprechen konnte. Was noch?
Sicher sein.
Er wollte sicher sein. Er hat nicht gesagt, na, lass mal die Zweifel Zweifel sein, wird sich schon klären, sondern der wollte der Sache auf den Grund gehen. Er wollte sicher sein. Wie wurde er denn sicher? Was hat er gemacht? Er hat seine Jünger zu Jesus geschickt. Ne? Er hat gesagt, hier, geht zu Jesus und stellt ihm diese Frage. Konkrete Frage, da schickt er, mit dieser konkreten Frage schickt er seine Jünger zu Jesus. Und als sie zu Jesus kommen, ist Jesus gerade mit einer ganzen Reihe von Sachen beschäftigt. Wir haben gelesen, Heilungen, Befreiungen von Dämonen und dergleichen. Blinden hat er die Augen aufgetan. Und da stellen die Jünger die Frage, bist du es, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Was sagt Jesus? Sagt er, also ich bin's, warte nicht länger. Oder sagt er, ich bin's nicht, aber der nach mir, der kommt bald. Oder sagt er, Johannes, wir sind miteinander verwandt. Du hast die Stimme vom Himmel gehört. Du hast mich getauft. Du hast gesagt, ich muss wachsen, du musst abnehmen. Johannes, wie kannst du überhaupt so eine Frage stellen? Was sagt Jesus tatsächlich zu den Jüngern? Ganz genau. Er weist sie darauf hin, hier berichtet dem Johannes, was ihr seht und was ihr hört. Vers 22 in Kapitel 7. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium verkündigt. Gut, aber das hatte Johannes ja schon vorher gehört, ne? Die Johannesjünger kamen ja und sagten, hier, da ist einer, nein, ist einer von den Toten zurückgekommen, dann hat er den Knecht von dem Hauptmann geheilt. Aber warum reichen diese Worte Jesu aus? Ja, sie ermutigen Johannes, und ich möchte noch eins drauflegen, nämlich warum sie Johannes ermutigen, weil sie ein deutlicher Hinweis sind auf Prophetien des Alten Testaments. Da haben wir zum Beispiel Jesaja 61, Vers 1. Und Johannes der Täufer kannte das Alte Testament. Er war ein Prophet Gottes. Jesaja 61, 1. Der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesalbt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Oder in Jesaja 29, 18 und 19, an jenem Tag werden die Tauben die Worte des Buches hören und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis heraus sehen. Und die Elenden werden wieder Freude am Herrn haben und die Armen unter den Menschen werden frohlocken über den Heiligen Israels. Wenn Jesus zu den Jüngern des Johannes sagt, geht zurück und sagt dem Johannes, was ihr gehört und gesehen habt, dann hätten die Johannesjünger diese Verse zitieren können und hätten sagen können, genau das, was Jesaja in 61 und 29, was Jesaja prophezeit hat, das erfüllt sich in Jesus. Man kann wirklich sagen, Jesus hat Johannes mit dem Wort Gottes geantwortet, indem er ihm gesagt hat, dass er so handelt, wie der Messias handeln muss, nach dem Alten Testament. Und darum, die Antwort, wie Anna-Rose eben sagte, ist eine seltsame Antwort. Jesus sagt nicht, ja, sag dem Johannes, ich bin's, vertraue mir. Sondern er sagt hier, sag dem Johannes, was ihr seht und hört. Und Johannes wird sich erinnern, das ist das, wie das Alte Testament den Messias beschreibt. Und wir sehen hier, wie Jesus mit Zweiflern umgeht. Wir sehen hier, wie Jesus mit uns umgehen möchte. Jesus verweist Zweifler auf Gottes Wort. Weist sie zu Gottes Wort hin. Und begegnet auf diese Weise, logischerweise wieder, sind wir bei dem Wort Barmherzigkeit. Er begegnet dem Zweifler nicht mit Warnung, mit Drohung oder mit Enttäuschung oder mit sonst irgendwas, sondern mit Barmherzigkeit. Und dann, ohne dass die Jünger des Johannes das noch hören, die drehen sich um, gehen zurück ins Gefängnis, um dem Johannes das zu berichten, dann redet Jesus noch einmal über diesen zweifelnden Johannes zu der Menge, die immer noch bei ihm ist. In Vers 28 heißt es: Ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes den Täufer. Doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Was denkt ihr, was könnte Jesus gemeint haben, als er sagt, Johannes, der Täufer ist größer als die Propheten des Alten Testaments? Wieso? Die Propheten des Alten Testaments, die haben, und wir nehmen das ja immer wieder auch mal zur Zeit sonntags durch, die haben immer wieder vorausgesagt auf Jesus, der Messias wird kommen, der König wird kommen, so und so wird er sein, da und da wird er geboren. Und Johannes musste nicht nach vorne weisen, irgendwann wird er kommen, sagte er es hier, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und von daher war Johannes schon größer als die Propheten des Alten Testaments. Er musste nicht mehr warten. Er war bei Jesus. Zum anderen, Johannes ist als, man kann sagen, ein Prophet, der eigentlich noch in die alttestamentliche Zeit gehörte, weil es noch vor dem Kreuz auf Golgatha war, aber der schon während der Lebzeit Jesu lebte. Johannes der Täufer war ein Prophet, der im Alten Testament prophezeit wurde, vorhergesagt wurde. Jesaja sagt, da wird einer kommen, der wird ein Vorläufer des Messias sein. Und während Jesus Johannes mit diesen, den Zweifler, die in dieser Situation Zweifler Johannes, mit diesen Worten eher ehrt, als dass er ihn verurteilt, verurteilt er gleichzeitig die Herzenshärtigkeit der Pharisäer. Da heißt es in Vers 32, sie sind Kindern gleich, die am Marktplatz sitzen und einander zurufen und sprechen, wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Die Pharisäer und ihre Jünger natürlich auch waren wie Menschen, denen man nichts recht machen konnte. Und das sagt Jesus hier. Ob wir gesungen haben und ihr habt nicht getanzt oder ob wir Klagelieder gesungen haben und ihr habt nicht geweint. Wer ein kritiksüchtiges Herz hat, der wird immer was zum Kritisieren finden. Und das ist das, was Jesus zu den Pharisäern hier sagt. Oder was er, ich meine nicht so sagt, aber mit diesem Bild, mit den Kindern am Markt sagt. Die Pharisäer, die kritisierten den Johannes den Täufer. Johannes der Täufer, der fastet, der hat eine komische Diät und er trinkt keinen Wein, der hat einen Dämon, sagt Jesus. So haben die Pharisäer über Johannes gesprochen. Jetzt kommt Jesus, er handelt anders. Jesus setzt sich an den Tisch und er isst und er trinkt Wein und das noch mit Sündern und da kleiden die Pharisäer ihm das an. Johannes auf dieser Seite, Jesus auf jener Seite und sie sagen, der ist ein Fresser und Weinsäufer, weil er mit Zöllnern und Sünder aß. Wie stark der Kontrast zwischen Jesus und den Pharisäern. Die Pharisäer, die gingen mit Menschen unbarmherzig um. Jesus ging mit ihnen barmherzig um. Die Pharisäer, die suchten Kritikpunkte. Solange sie was zu kritisieren hatten, waren die glücklich, kann man sagen. Sie bezeichneten als ungeistlich, als dämonisch, was ihnen nicht gefiel. Und Jesus dagegen suchte Menschen, die in ihrer Unreinheit waren und die Reinheit suchten. Jesus fühlte sich zu Menschen hingezogen, die krank waren und die Beistand suchten, die in Trauer waren und die Trost suchten, die Zweifeln hatten und die Antworten suchten. Zu denen fühlte sich Jesus hingezogen. Und wisst ihr, das tut gut zu wissen. Tut gut zu wissen, denn da weiß ich, dass Jesus sich zu mir hingezogen fühlt. Denn da in die Kategorie gehöre ich hin. Und viele von euch, hoffentlich alle, wissen, da gehören wir alle hin. Die Superfrommen, die Pharisäer, die gehen den Menschen aus dem Weg. Und die, die wollen nichts mit ihnen zu tun haben. Jesus tritt ihnen in den Weg, damit sie ihm begegnen und damit sie seine Barmherzigkeit kennenlernen. Lasst uns in Gemeinschaft bleiben miteinander. Und lasst uns bitten, dass Jesus uns ansteckt mit seiner Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, Römer oder Korintherbrief, Barmherzigkeit ist auch eine Gabe. Es gibt Leute, die in besonderer Weise barmherzig sind. Aber barmherzig sollen wir alle sein. Da wollen wir uns von Jesus anstecken lassen, dass wir Menschen sind, deren Herzen erfüllt ist mit Barmherzigkeit. Dass wir nicht so sind wie die Pharisäer, nicht so sind wie die Superfrommen, sondern dass wir Jesus erfahren, wie die Witwe ihn erfuhr, wie der Hauptmann und sein Knecht ihn beide erfuhren. Lass uns in Gemeinschaft bleiben miteinander und uns von Jesus anstecken lassen. Lass uns nochmal zusammen beten. Treuer Herr, wir möchten dir danken, dass du ein barmherziger Gott bist, Herr, und du bist jedem von uns hier im Raum und jedem von uns im Stream bist du barmherzig gegenüber gewesen. Herr, du hast uns zu dir gezogen, ohne dass wir würdig waren, ohne dass wir es verdient hätten. Du hast uns zu dir gezogen aus lauter Güte, aus 100% Gnade. Und dafür preisen wir dich und beten dich an. Wir möchten dir danken, Herr, dass du unser Verlangen siehst, dich besser zu kennen. Wir danken dir, Herr, dass du nie zu spät kommst. Danken dir, Herr, dass du immer zur rechten Zeit da bist. Mach uns geduldig, lass unsere Herzen geduldig sein und lass unsere Herzen voll Zuversicht sein, auch wenn wir es nicht sehen, dass du immer rechtzeitig bist. Dass du immer weißt, was wann dran ist. Herr, wir möchten mehr werden wie du. Wir möchten erfüllt sein mit deinem Geist, damit dein Geist in uns und durch uns sich zeigen kann und Raum gewinnt. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns eine Gemeinschaft der Barmherzigen sein lässt, die Menschen anzieht wie ein Magnet, die Barmherzigkeit und Hilfe brauchen. Danke, Herr, für diesen Abend. Danke, dass wir erneut ermutigt werden durch dein wunderbares Wesen.